Deutschlandfunk. Der Tag.
Heute schauen wir mal in zwei Regionen der Welt, in die wir seltener schauen als beispielsweise in die USA. Zwei Regionen, in denen zwei Hoffnungsträger des Westens derzeit an der Macht sind, die aber beide zu kämpfen haben. Wortwörtlich. Militärische Konflikte bringen ihre Regierungen ins Wanken. Wir schauen auf Armenien und wir schauen auf Äthiopien. Also auf Nikol Pashinyan und auf Abiy Ahmed. Zwei Ministerpräsidenten unter Druck. In der Tag im Deutschlandfunk an diesem Donnerstag, den 12. November 2020. Ich bin Philipp May. Hi. Ach, hört sich das schön an. Samtene Revolution. Und es war ja auch eine Geschichte, die den Demokratiefreunden weltweit das Herz wärmte. Der mit Protesten friedlich erzwungene Machtwechsel in Armenien, an deren Ende die alte Machtklique zurücktreten musste, die Partei von Oppositionsführer Nikol Pashinyan mit überwältigender Mehrheit vom Volk gewählt wurde und Pashinyan selbst Ministerpräsident wurde. Ein Hoffnungsträger des Westens. Allerdings ein Hoffnungsträger, der im Konflikt mit Aserbaidschan um das Gebiet Bergkarabach eine deutlich kompromisslosere Haltung eingenommen hat als seine Vorgänger. Eine Haltung, die ihm jetzt auf die Füße zu fallen droht. Denn Armenien hat im Krieg um die Region gerade eine empfindliche Niederlage eingefahren. Aber der Reihe nach. Meine Kollegin Silvia Stöber ist eine große Kennerin der Lage und gerade für uns in der Region unterwegs. Und jetzt ist sie mit mir via Skype verbunden. Hallo Silvia.
Hallo Philipp.
Bergkarabach war zwar viel in den Medien, ist aber für viele ehrlicherweise doch weit weg. Ich denke, wir sollten noch mal mit der Ausgangslage dieses Konfliktes anfangen. Was ist das genau für eine Region?
Bergkarabach ist eine sehr bergige, sehr fruchtbare und auch mit Rohstoffen gesegnete Region, die schon immer sehr gefragt war in den vergangenen Jahrhunderten. Da haben lange friedlich Aserbaidschaner und Armenier zusammengelebt. Aber als dann so der Nationalismus aufkam und die Gepflogenheit wurde, Grenzen zu ziehen, da wurde das einfach sehr schwierig, weil da plötzlich Menschen, die zusammenlebten, getrennt waren, also nach Ethnien sich auseinanderdividierten. Und um das kurz zu machen, der aktuelle Stand war, dass dieses Gebiet hauptsächlich von Armeniern bewohnt war, schon zu Sowjetzeiten, auch danach. Und dass es aber auf aserbaidschanischem Territorium liegt und das auch nach wie vor der Fall ist, völkerrechtlich gesehen. Aber Armenien war es in einem Krieg Anfang der 90er Jahre gelungen, dieses Gebiet unter seine Kontrolle zu bringen, dazu noch Territorium rundherum, was für Aserbaidschan immer in den 26 Jahren immer ein Problem und das Hauptproblem gewissermaßen im Land war, das unbedingt gelöst werden musste.
Und jetzt ist der Krieg wieder aufgeflammt. Warum gerade jetzt?
Da haben sich viele Faktoren zusammengemischt gewissermaßen jetzt in den letzten Jahren. Also es hat sich überhaupt keine diplomatische Lösung abgezeichnet. Die Vermittler, diese sogenannte Minsk Group mit Russland, den USA und Frankreich als Anführern, denen ist es einfach nicht gelungen, da irgendwie was voranzubringen. Und dann war es noch dazu so, dass diese eben beiden Staaten, die nicht so wahnsinnig demokratisch regiert waren, vor allem Aserbaidschan, aber auch Armenien in den vergangenen Jahren, bevor Pashinyan kam, dass die das immer ausgenutzt haben, als Konflikt immer darauf zu verweisen und damit eben auch abzulenken von den innenpolitischen Problemen. Und dann hat Aserbaidschan jetzt sehr stark aufrüsten können in den vergangenen Jahren und hatte die Möglichkeit gesehen, das militärisch zu lösen. Und leider hat eben genau Pashinyan keinen Weg gefunden, sich sowohl gegenüber seiner eigenen Bevölkerung als stark zu erweisen, was notwendig war, aber gleichzeitig diplomatisch Fortschritte zu machen in Richtung Aserbaidschan. Also das war so eine Aufgabe, die extrem schwer zu lösen war, noch dazu für einen, der neu an der Spitze eines Landes steht und mit all den Faktoren, die sich erschwert haben. Insofern hätte man extrem gut vorangehen müssen, handeln müssen, um das zu verhindern, was jetzt passiert ist.
Das heißt, Pashinyan musste auf der einen Seite diese nationale Karte spielen, um seine Macht im Inneren, um den Rückhalt im Inneren zu konsolidieren. Aber gleichzeitig lief er damit auf einen Krieg zu, der sehenden Auges eher nicht zu gewinnen war.
Ja, also die Sache ist einerseits, er ist eben nicht aus Bergkarabach, anders als seine Vorgänger. Seine Vorgänger hatten einen großen Fehler gemacht, auch bedingt durch Korruption war die Armee nicht so stark, wie es notwendig war und hat dadurch 2016 schon mal Gebietsverluste zur Folge gehabt bei kürzeren Auseinandersetzungen. Und Pashinyan stand jetzt als neuer Regierungschef unter dem Druck, da wieder was gut zu machen und überhaupt zu zeigen, dass das für ihn ein wichtiges Thema ist. Und man muss sagen, die Armenier waren, glaube ich, schon ein Stück weit davon überzeugt, dass sie auch in der Lage sind, erfolgreich zu sein gegen Aserbaidschan. Gegen Aserbaidschan alleine. Was jetzt ja dazugekommen ist, dass eben Aserbaidschan noch die starke Unterstützung der Türkei hatte, sowohl rhetorisch, aber eben auch, soweit man das nachvollziehen kann, militärisch. Wie weit das gegangen ist, kann man nicht so genau sagen, weil das ist alles verdeckt gewesen, aber die Art und Weise, wie das passiert ist, wie die vorangekommen sind, wie schnell die da vorangekommen sind, das spricht schon sehr, sehr dafür, dass es da eine starke türkische Komponente gab mit Beratung, mit technischer Unterstützung und so weiter. Und das hat Armenien gewissermaßen in die Knie gezwungen, zumal diese neuen Waffen, diese Drohnen, den Krieg komplett verändern auf eine Weise, wie man das auch vorher nicht für möglich gehalten hat.
Und Russland, welche Rolle hat Russland gespielt? Galt ja immer eher so als Schutzmacht Armeniens auch lange.
Ja, ich würde das als sehr zynisch bezeichnen, die Rolle, die Russland da eingenommen hat. Also Russland hat nicht wirklich ein Interesse daran, einen Krieg zu sehen und da irgendwie involviert zu sein. Russland will diesen Konflikt behalten, um Einfluss ausüben zu können, aber eben auf beide Staaten, also Armenien und Aserbaidschan. Und das hat es in den vergangenen Jahren immer damit gespielt, indem eben beide Seiten Waffen bekommen haben, indem auch vermittelt wurde, indem mal die eine Seite, mal die andere Seite ein bisschen bevorzugt wurde mit Gesprächen, mit Besuchen und so weiter. Und jetzt eben, als diese Lage entstand, würde ich das so interpretieren, dass Russland durchaus ein Interesse daran hatte, diese Sache, diesen Konflikt, der sich so zugespitzt hat und so heiß geworden ist, in eine Lage zu bringen, der das Ganze wieder runterfahren würde. Das heißt, Aserbaidschan ein Stück weit das zu geben, was es verlangt, vor allem eben diese Gebiete, die da zusätzlich zu Bergkarabach in der Kontrolle Armeniens waren. Und aber das Ganze eben nur so weit führen zu lassen. Und das sieht man jetzt ungefähr, dass das eingetreten ist. Also das heißt, diese Gebiete sind in aserbaidschanischer Hand. Bergkarabach ist nicht komplett verloren für Armenien. Und jetzt sind diese Friedenstruppen, diese sogenannten, würde ich jetzt mal sagen, in Bergkarabach, was auch schon immer ein Ziel Russlands war. Also insofern ist da viel erreicht worden, was Russland als Interesse hatte.
Gut, jetzt kann man ja sagen, militärisch war dieser Krieg für Pashinyan nicht zu gewinnen. Das sagen ja auch die Militärs, wenn ich das richtig verfolge, also die armenischen Militärs. Immerhin hat es jetzt unter der Vermittlung Russland geschafft, Bergkarabach nicht verloren zu geben. Das ist ja jetzt immer noch nicht unter aserbaidschanischer Kontrolle und wird es auch auf absehbare Zeit dann wohl eher nicht sein. Was werfen denn die Armenier Pashinyan jetzt vor?
Ja, also zu gewinnen in dem Sinne nicht, dass die Türkei einfach als übermächtiger Gegner gesehen wurde. Das verstehen auch die Menschen in Armenien. Was viele nicht verstehen, ist zum einen, dass bis zu dem Moment, wo dieses Friedensabkommen bekannt wurde, nicht klar war, wie schlimm die Lage eigentlich ist, wie aussichtslos für die Armenier.
Wusste Pashinyan das denn selbst?
Ich würde das so sehen. Also ich habe ja ein Interview gemacht mit ihm ein paar Tage bevor das Ganze entschieden wurde und sein Auftreten sprach sehr dafür, dass er ungemein angespannt war. Also er war wie versteinert. Und wenn man sich seine Aussagen im Nachhinein nochmal anschaut, dann war eigentlich schon klar, dass er kein Potenzial mehr hatte, keine Möglichkeit mehr hatte, da irgendwie zu agieren, sondern nur noch das hinzunehmen, was ihm von russischer Seite speziell vorgeschrieben wurde. Und das Zweite ist einfach, dass Pashinyan eben offenbar nicht so wirklich sich abgestimmt hat mit vielen Leuten. Jedenfalls sah das im ersten Moment so aus. Und dann das Dritte ist einfach, dass diese Zugeständnisse so groß sind und auch nochmal Konfliktpotenzial enthalten, dass die Armenier einfach sehr große Angst haben, dass das jetzt noch weitergehen könnte, als es im Moment der Fall ist. Das heißt, dass eben die Armenier eben doch am Ende doch noch aus Bergkarabach flüchten müssen, verschwinden müssen, weil die Russen sie eben vielleicht doch nicht schützen oder nicht ausreichend schützen. Und dann eben noch ein weiteres Problem, das sich auf dem Territorium Armeniens selber befindet, also außerhalb von Bergkarabach, wo da jetzt was Neues aufgemacht wurde, was wirklich großes Konfliktpotenzial enthält. Und die Verbindung, die einzige Verbindung zum Iran, die für Armenien wichtig ist, unterbrechen könnte oder stören könnte. Das sind also alles Faktoren, die es für die Armenier sehr, sehr schwer machen, sich jetzt damit abzufinden. Und sogar Armenier, die wohlwollend und kritisch, aber Anhänger eben waren von Pashinyan, sind jetzt so enttäuscht und eben auch haben so große Angst, dass sie sagen, das war ein Fehler, den Pashinyan nicht hätte machen dürfen.
Hätte er denn eine andere Wahl gehabt, realistischerweise?
Ganz, ganz schwer. Also das ist dieses Land ist in so einer schwierigen Situation, international gesehen, und eben mit dieser Aussichtslosigkeit, dass da kaum was möglich war, da noch mehr auszuhandeln. Was man jetzt vielleicht machen könnte, wäre eben dann doch, wenn der Staat, also wenn alle, wenn die Bevölkerung sich einig wären und wenn da jetzt nicht diese Proteste aufkommen würden oder vielleicht flauen sie auch ab und man findet es wieder zusammen, aber dass man als eingeeintes Land auftritt und sagt, hier Russland, wir brauchen aber das und das. Weil was nämlich für Russland eigentlich auch wichtig ist, ist eben, dass alle anderen Länder rundherum sehen, dass es eben dann doch für Armenien noch eine gewisse Unterstützung gibt, die notwendig ist. Also dass diese Enttäuschung und dieser Vertrauensverlust, der schon länger da war, aber dass der nicht so schlimm ausfällt, dass sich alle Länder rundherum um Russland abwenden von Russland.
Ist das quasi schon der Anfang vom Ende des Ministerpräsidenten Nikol Pashinyan?
Also meine Schätzung ist, dass er wahrscheinlich überleben wird, aber sehr, sehr schwach sein wird und kaum noch was politisch durchsetzen kann, weil die Gegner, die jetzt auftreten, die auch schon vor dem Krieg sehr massiv sich immer wieder geäußert haben, die Propaganda verwendet haben, die auch zum Teil mit Gewalt vorgegangen sind bei Protesten oder Aktionen auf Straßen, das sind Leute, die nicht wirklich großes Ansehen haben. Das sind Radikale, das ist die ehemalige Regierungspartei, das sind andere Parteien, bei denen Oligarchen eine richtige, wichtige Rolle spielen, die sich durch eben Korruption diskreditiert haben. Und das wollen die Leute eigentlich nicht wirklich zurück. Also das heißt, die breite Bevölkerung, ja. Die war mit dem, wie sich die Entwicklung jetzt abgezeichnet hat, auch wenn es nicht perfekt war und lange nicht so schnell voranging wie gewollt. Aber es war immer noch besser als das, was die Regierung, die ehemalige Regierungspartei der Republikaner in den Jahrzehnten davor geleistet hat.
Also fassen wir zusammen, Pashinyan bleibt wohl erstmal an der Macht, wird aber ein schwacher Ministerpräsident ohne Gestaltungskraft sein. Was bedeutet das für das Land? Haben sich all diese Hoffnung, die du jetzt auch gerade nochmal auf den Punkt gebracht hast, also weniger Korruption, mehr Demokratie, hat sich das alles wieder in Luft aufgelöst damit?
Das müssen wir so ein bisschen sehen. Also was natürlich immer noch passieren kann, dass irgendwas Radikales passiert, dass es irgendeinen Anschlag geben wird oder so. Was sich nicht abzeichnet, ist ein Staatsstreich oder irgendwas, wo das Militär oder die Polizei oder irgendwer involviert wäre. Das scheint relativ sicher zu sein. Was jetzt die Aussichten angeht, es ist so ein bisschen die Frage, wie schnell sich die Menschen erholen gewissermaßen und wie schnell sie auch in der Lage sind, nach vorne zu gucken und wie wenig oder wie stark dieses Konfliktpotenzial da eine Rolle spielt. Und es gibt so viele enorme Herausforderungen, zum Beispiel die Covid, also die Corona-Pandemie ist komplett außer Kontrolle, die Wirtschaft ist am Boden und so weiter. Das sind so, so viele Faktoren, wo jetzt eigentlich enorm viel Kraft notwendig ist. Und da müssen sich die Leute wirklich zusammentun und sagen, so, das gehen wir jetzt an und wir müssen das jetzt Schritt für Schritt machen. Und da muss man einfach sehen, wie weit die Zivilgesellschaft, die allerdings recht gut funktioniert und die jetzt viel auch schon getan hat für die Flüchtlinge zum Beispiel aus Bergkarabach, wie stark die ist und wie gut die in der Lage ist, diese destruktiven Kräfte auch einzudämmen und was Gutes zu tun im Land.
Spannender Einblick. Silvia, vielen Dank.
Sehr gern.
Viele Hoffnung setzt der Westen, setzt die Welt in Abiy Ahmed, den jungen Ministerpräsidenten Äthiopiens. 44 Jahre ist er erst. Vor einem Jahr hat er den Friedensnobelpreis bekommen für seine Aussöhnung mit dem lange verfeindeten Nachbarland Eritrea. Doch in seinem eigenen Land, da spitzen sich die Konflikte zu. Es brodelt an allen Ecken und Enden. Und auf einmal steht Abiy Ahmed, der Friedensnobelpreisträger, kurz vor einem Bürgerkrieg in seinem eigenen Land Äthiopien. Antje Diekans ist unsere Korrespondentin für die Region und jetzt mit mir verbunden. Hallo Antje.
Ja, hallo.
Was ist das genau für ein Konflikt, beziehungsweise was sind das für Konflikte? Um wen geht es da in Äthiopien?
Naja, gucken wir vielleicht erstmal auf den aktuellen Konflikt. Der ist mit der Region Tigray im Norden Äthiopiens. Da gibt es jetzt seit gut einer Woche kriegerische Auseinandersetzungen, sagen wir jetzt mal. Noch kein Bürgerkrieg. Das Ganze hatte als Auslöser, so sagt es zumindest die Regierung in Addis Abeba, dass die sogenannte Volksbefreiungsfront in Tigray vergangene Woche einen Militärposten angegriffen haben soll dort. Und das hat Abiy Ahmed dann als Anlass gesehen, in Tigray einzumarschieren sozusagen mit seiner Armee. Es werden dort auch Luftangriffe geflogen. Es gibt Kämpfe am Boden und inzwischen wohl auch tatsächlich viele Tote. Die Zahlen dazu sind echt schwierig nachzuprüfen, wie alles im Moment, was aus der Region kommt. Jetzt hat aber die Regierungsseite gesagt, dass sie inzwischen 550 Kämpfer der sogenannten Volksbefreiungsfront getötet hätten. Und von der anderen Seite heißt es aber, auch bei den Regierungstruppen gäbe es große Verluste. Also tatsächlich wird es wohl schon hunderte Tote im Moment geben. Mhm. Und wie es der Zivilbevölkerung geht, weiß man nicht so richtig. Also so viel jetzt erstmal zum Militärischen dieses Konflikts.
Okay. Also es geht um die Tigray, die Volksgruppe.
Genau, jetzt sollte man vielleicht da mal so mehr auf die Hintergründe gucken, damit man überhaupt kapiert, wer das ist.
Genau, da würde sich meine Frage direkt anschließen. Hat denn die Tigray mit ihrer sogenannten Volksbefreiungsfront einen Grund, das Volk in Äthiopien zu befreien?
Naja, also da gucken wir jetzt mal ein bisschen zurück und gucken mal, wer die Tigray eigentlich sind. Das ist eine Volksgruppe in Äthiopien, die über fast 3 Jahrzehnte die Politik in dem Land bestimmt hat. Die saßen auf allen wichtigen Posten in der Regierung und auch im Militär. Und das, obwohl diese Völkergruppe eigentlich einen relativ kleinen Anteil an der Gesamtbevölkerung hat, nur etwa 5%.
Also die Elite.
Sie war die herrschende Elite. Mhm. So, und als jetzt Abiy Ahmed vor 2,5 Jahren ungefähr an die Macht kam und das Land reformieren wollte, da hat er mit diesen alten Machtstrukturen und mit den Seilschaften Schluss gemacht. Inzwischen gehört die TPLF, so heißt die Partei dieser sogenannten Volksbefreiungsfront, die gehört schon gar nicht mehr zur Regierungskoalition. Und das ist natürlich eine Entmachtung, die viele nicht akzeptieren wollen. Also da brodelte es jetzt schon wirklich ganz lange. Vor so ein paar Wochen im September ist das dann schon, hat sich das schon zugespitzt, weil da hat die TPLF dann in der Tigray-Region Wahlen abgehalten, obwohl diese Abstimmung eigentlich landesweit verschoben werden sollte. Und seitdem sagt sie so, wir haben jetzt hier eine neue Regierung, die wird von der Zentralregierung, von dem Ministerpräsidenten Abiy Ahmed nicht anerkannt. Andererseits dachte die Volksbefreiungsfront jetzt, ja, Abiy Ahmed, das ist ein Ministerpräsident, der ist überhaupt nicht gewählt, der hält sich völlig unrechtmäßig im Amt. Also da gibt es auch auf politischer Ebene eben eine ganze Menge Munition im Moment.
Ist das nicht sogar ein Punkt, das Letzte, was du gesagt hast? Abiy Ahmed ist nie gewählt worden, ist das richtig?
Ja, er ist tatsächlich ins Amt gekommen, weil sein Vorgänger abgetreten ist. Und auch der ist schon abgetreten, weil er die ganzen Konflikte zwischen den Volksgruppen in Äthiopien nicht in den Griff bekommen hat. Also Abiy Ahmed hat dieses Problem auch in einer Art geerbt und hat dann versucht, es auf seine Art anzugehen. Mit ihm haben sich auch viele Hoffnungen verknüpft, weil er ein Oromo ist und damit der größten Volksgruppe in Äthiopien angehört, die sich wiederum seit Jahrzehnten unterdrückt fühlt. Auch das hatte zuletzt schon für große Konflikte in Äthiopien gesorgt. Jetzt war er so als jemand gesehen worden, der tatsächlich die Volksgruppen zusammenbringen kann. Er hat auf jeden Fall einen sehr diversen Hintergrund. Und man sah in ihm jetzt wirklich so eine Figur, der unheimlich viel hinter sich vereint und auch die verschiedenen Volksgruppen in Äthiopien ansprechen kann. Mhm. Ein Vertreter wirklich für alle sein kann. Mhm. Ja, und das ist aber wohl tatsächlich eine sehr große Bürde, wie man jetzt sieht. Und wie er mit der fertig wird und wie er mit der umgeht, das ist im Moment eine große Bewährungsprobe.
Das ist interessant, was du gesagt hast, Antje. Ich erinnere mich an unser letztes Podcast-Gespräch vor einem Jahr, das wir beide geführt haben, eben als er den Friedensnobelpreis bekommen hatte. Da hast du, wenn ich mich recht erinnere, sinngemäß gesagt, eigentlich ist dieser Abiy Ahmed ein unlikely Hero, weil er trotz seiner Stammeszugehörigkeit zu den Oromo trotzdem irgendwie auch zur Elite gehört hat. Eine Karriere im Geheimdienst hat er gemacht, glaube ich, ne?
Genau, also der hat auch einen absolut militärischen Hintergrund.
Oder genau, hat diesen Hintergrund.
Ja, genau. Mhm.
Und man nicht unbedingt davon ausgehen konnte, dass er jetzt demokratische Reformen einleitet. Und jetzt schickt er das Militär im eigenen Land los. Ist das jetzt der wahre Abiy Ahmed oder ist es der Abiy Ahmed, der im Prinzip ja gefangen genommen ist von der Realpolitik?
Genau, es ist vielleicht der Abiy Ahmed, der in die Ecke getrieben ist im Moment. Ne? Also ich komme da vielleicht mal mit einer Fußballmetapher um die Ecke. Also für Abiy Ahmed ist es im Moment so, als ob er 22 Spieler auf dem Platz stehen hat und es gibt keine klaren Regeln und keiner weiß, auf welches Tor er spielt. Und da soll er jetzt Ordnung reinbringen. Diese Metapher, die habe ich geklaut von Cedale Lemmer. Das ist die Chefredakteurin vom Addis Standard. Das ist so eine politische Wochenzeitung in Äthiopien. Und das zeigt eigentlich ganz gut, also er ist eben ins Amt gekommen, hat diese demokratischen Reformen eingeleitet. Das heißt, die alten Regeln gelten ja auch in einer Art nicht mehr. Aber es ist eben noch nicht so weit, dass es wirklich neue Regeln gibt. Oder vielleicht gibt es welche, aber die werden dann eben nicht von allen akzeptiert. Mhm. Ja, und jetzt ist halt Chaos an allen Ecken und er muss sehen, dass er das irgendwie zurechtpfeift.
Trotz dieses Chaoses, wie viel von den Fußballspielern, die auf dem Platz stehen, stehen dann noch hinter Abiy Ahmed?
Das ist tatsächlich auch total schwer zu sagen. Ich finde auch im Moment die ganze Recherche, was Äthiopien jetzt angeht, wirklich sehr, sehr schwierig. Also zum einen, was jetzt die Situation in der Tigray-Region angeht, weil die ist komplett abgeschottet. Da gibt es keine Telefon- und Internetverbindungen mehr. Selbst jetzt Leute, die da Verwandte haben und hier vielleicht auch in Kenia sind, die sagen, wir erreichen die im Moment einfach nicht. Also wir wissen nicht, was da wirklich vor sich geht. Und auch wie jetzt so die Stimmung im übrigen Land ist, das ist schon immer sehr gefärbt, was man da jetzt im Moment bekommt. Also ich habe so das Gefühl, es ist kaum jemand neutral. Mhm. Und gibt einem da mal so einen Überblick, wie es tatsächlich aussieht. Also jetzt sah man zum Beispiel Bilder zuletzt im Staatsfernsehen in Äthiopien, wie die Menschen in der Tigray-Region angeblich dem Militär zujubeln, dass jetzt da also dem zentralen Militär das halt in ihre Region kommt. Da gab es dann aber auch Hinweise, dass diese Bilder vielleicht gar nicht von jetzt sind, sondern aus einer anderen Zeit. Also das ist alles sehr, sehr schwierig im Moment da überhaupt festzustellen, wie groß ist jetzt auch die Unterstützung für die Volksbefreiungsfront in der Tigray-Region, weil da gibt es dann auch Stimmen im Moment, wo man dann hört, ja, da steht ein Teil der Bevölkerung auch dort dahinter. Andere sagen, nein, die Zeiten sind vorbei. Wir müssen jetzt tatsächlich sehen, dass wir auch hier mit unseren Nachbarregionen eng zusammen sind. Wir sind sowieso mit denen verheiratet und haben da alle möglichen Beziehungen und es geht nicht mehr nur um Tigray. Ja, aber wie sich das jetzt da tatsächlich verhält und wie auch der Rückhalt von Abiy Ahmed in der übrigen Bevölkerung noch ist, das ist im Moment ganz schwer dran zu fühlen. Mhm. Also ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass ihn alle gestürzt sehen wollen. Ich glaube, es verbinden noch viele Hoffnung mit ihm, aber einige, die ihn wirklich gefeiert haben, ja, vor 2 Jahren, ja, die sind vielleicht schon enttäuscht im Moment.
Ja. Sie sind ernüchtert. Ist ein Vielvölkerstaat wie Äthiopien überhaupt nach westlichen Maßstäben zu reformieren, zu befrieden? Oder ist das vielleicht, haben sich da auch einfach überzogene Erwartungen mit Abiy Ahmed verknüpft?
Ja, man hat das ja immer gerne, dass man dann auch so, wie du es auch schon geschildert hast, halt so einen jungen, dynamischen Ministerpräsidenten und dann, das ist dann auch so eine Symbolfigur.
Und dann kommt Steinmeier natürlich und so weiter.
Ja, also es sind halt ganz viele natürlich, die sich dann auch mit ihm schmücken erstmal in diesen Augenblicken. Und er hat viel Rückenwind dann ja auch international bekommen. Das hilft ja auch im Land dann, um sich halt selbst durchsetzen zu können und tatsächlich diese ganzen Reformen anzugehen. Aber letztendlich, ja, steht man dann doch irgendwann wieder da und hat diese ganzen Strömungen. Puh, ja, also es ist bestimmt unrealistisch, das alles in so kurzer Zeit umkrempeln zu können. Also jetzt die Erwartungen, die man da hatte, dass jetzt eben dieser Heilsbringer da innerhalb kurzer Zeit das schafft, was vor ihm eben alle nicht geschafft haben, das ist natürlich total utopisch. Ich würde auch nicht sagen, dass jetzt schon ausgemacht ist, dass er es nicht schafft. Ja. Also vielleicht gibt es ja tatsächlich noch einen Weg, das zusammenraufen in einer Art. Also im Moment sieht es so aus, was den Konflikt mit Tigray angeht, dass da kein Weg an den Verhandlungstisch führt, obwohl es dafür immer größere Appelle jetzt im Moment gibt. Aber ja, vielleicht sieht das auch in ein paar Tagen nochmal anders aus, wenn sich da vielleicht auch militärisch dann schon irgendwas ergeben hat, was man natürlich eigentlich nicht wünscht. Also man wünscht sich ja, dass dieser Konflikt woanders geklärt wird als mit vielleicht dann noch mehr Toten. Und dass dann in solche Gespräche vielleicht dann auch nochmal andere Volksgruppen noch mehr mit einbezogen werden. Also das ist tatsächlich was viele Analysten jetzt Abiy Ahmed vorwerfen. Er hat seinen ganzen Reformkurs, den ist er mit sehr viel Schwung angegangen, aber er hat dabei manchmal das Kommunizieren dann doch ein bisschen zu sehr in den Hintergrund gestellt. Also er hätte sich dann noch viel mehr mit den unterschiedlichen Vertretern der Oromo, der Tigray, von anderen Volksgruppen immer wieder an einen Tisch setzen müssen und sich viel mehr bemühen müssen, die mit ins Boot zu holen. Also nicht einfach immer machen, sondern halt dann auch nochmal sagen, ich würde gerne machen und wie seht ihr das denn?
Ja, verstehe. Ja. Die Leute mitnehmen. Ja.
Genau.
Naja. Eine Frage habe ich noch. Was würde denn passieren, wenn Abiy Ahmed verliert? Auch zum Beispiel jetzt der Konflikt mit Eritrea. Würde der dann auch möglicherweise wieder aufbrechen? Oder ist das im Prinzip allgemein akzeptiert, dass da die Leute hinterstehen und sagen, das ist wirklich eine Verbesserung, dass wir diesen Konflikt jetzt zumindest kleiner gemacht haben, beziehungsweise erstmal jetzt nicht mehr so groß haben?
Ja, wenn wir jetzt nochmal Eritrea mit reinnehmen, das geht tatsächlich dann aber nicht ganz so schnell, dann ist das ja die vielleicht dann erstmal verwunderliche Situation, dass Eritrea jetzt eigentlich im Konflikt mit Tigray völlig an der Seite Abiy Ahmed steht. Weil auch da muss man wieder den Hintergrund haben, zu den Zeiten, als der Krieg war zwischen Äthiopien und Eritrea, also 1998 bis 2000, das waren ja genau die Jahre, als die Tigray quasi die Armee Äthiopiens ausmachten. Mhm. Also Eritrea hat gegen die Generäle und was weiß ich aus der Tigray-Region gekämpft. Und von daher ist jetzt in diesem Konflikt ganz klar, dass sich die Regierung Eritreas an die Seite von Abiy Ahmed stellt. Und es gab jetzt zuletzt auch schon Beschuldigungen von den Tigray, dass Eritrea schon militärisch in den Konflikt eingreifen würde und auch mitkämpft. Auch da weiß ich nicht, das lässt sich halt auch im Moment nicht verifizieren, was da tatsächlich stimmt. Also dass jetzt darüber jetzt wieder der Konflikt zwischen der Zentralregierung mit dem Ministerpräsidenten Abiy Ahmed und Eritrea wieder aufbricht, das ist erstmal unwahrscheinlich. Was natürlich wäre, wenn Abiy Ahmed dann weg ist und möglicherweise sich dann doch wieder die alten Machtstrukturen durchsetzen, das ist dann natürlich eine ganz andere Frage, weil das wäre dann wieder genau die Führung, die in Eritreas Augen der Teufel ist, gegen den man sich immer rüsten musste.
Ein Pulverfass auf jeden Fall und du beobachtest es für uns. Vielen Dank, Antje.
Ja, sehr gerne.
Wenn Sie Anregungen haben oder wenn Sie Kritik oder Lob loswerden wollen, dann können Sie das tun und zwar am besten, indem Sie uns schreiben an dertag@deutschlandfunk.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.